So, die Kinder, die werden bestimmt schon, wie sie dran sind. Jetzt dürft ihr in euer eigenes Programm. Ich lese jetzt zur Predigt oder als Grundlage von unserer Predigt den Text aus Matthäus 3, die Verse 1 bis 11. Damals trat Johannes der Täufer in der Wüste von Judäa auf und predigte: Ändert eure Einstellung, denn die Himmelsherrschaft bricht bald an. Johannes war es, von dem der Prophet Jesaja sagt: Hört, in der Wüste ruft eine Stimme: Bereitet dem Herrn den Weg, ebnet die Pfade für ihn. Johannes trug ein grobes Gewand aus Kamelhaar, um das er einen Lederriemen geknotet hatte. Seine Nahrung bestand aus Heuschrecken und Honig von wild lebenden Bienen. Die Bevölkerung von Jerusalem, Judäa und der ganzen Jordan-Gegend kam zu Johannes hinaus. Sie ließen sich im Jordan von ihm taufen und bekannten dabei ihre Sünden. Als Johannes viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufstelle kommen sah, sagte er: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, dass ihr dem kommenden Zorngericht Gottes entgeht? Bringt Früchte hervor, die zeigen, dass ihr eure Einstellung geändert habt, und fangt nicht an zu denken, dass ihr doch die Nachkommen Abrahams seid. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch zwar mit Wasser aufgrund eurer Umkehr, aber es wird einer kommen, der mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal gut genug, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen.
Johannes der Täufer, ist mein Mikro an? Hört man mich? Eine spannende Gestalt. Und ich muss noch die richtige Folie finden. Sorry, Leute. Genau, Johannes der Täufer, er taucht auf. Hier im Matthäus-Evangelium wird er uns vorgestellt. Er ist ein Verwandter von Jesus, wahrscheinlich irgendwie ein Cousin oder so, oder ein Cousin zweiten Grades. So ganz genau wird uns das gar nicht geschildert. Also sein Vater ist der Zacharias, und von dem habe ich euch mal erzählt vor, ich glaube, 6 Jahren zum ersten Advent. Ich glaube, das war meine allererste Predigt hier. Und seine Mutter ist eine Verwandte von der Mutter von Jesus, von Maria. Und wie ganz genau die verwandt sind, wird uns gar nicht gesagt. Wahrscheinlich war sie irgendwie eine Tante oder eine Cousine von Maria. Das bleibt einfach so dahingestellt. Die sind auf jeden Fall verwandt. Als Maria schwanger ist mit Jesus, da besucht sie ihre Verwandte Elisabeth. Das ist so eine Geschichte. Und dann taucht eben hier im Matthäus-Evangelium der Johannes zum nächsten Mal auf, und er ist ein wilder Typ, der lebt da irgendwo in der Wüste und predigt da Umkehr. Wahrscheinlich irgendwie so ein Einsiedler, so wie er da beschrieben wird. Er isst Honig von wilden Bienen und Heuschrecken isst er auch noch. Also das ist natürlich schon, das muss wahrscheinlich mögen, oder? Also weiß ich nicht, wer hat schon mal Heuschrecken probiert von euch? Nicht so viele Hände gehen nach oben. Wilden Honig vielleicht eher mal, keine Ahnung, Imker gibt es hier ja viele, aber das ist dann kein wilder Honig, also nicht von wilden Bienen. Und der Johannes, der taucht hier auf, und hier heißt es in den ersten 3 Versen: Damals trat Johannes der Täufer in der Wüste von Judäa auf und predigte: Ändert eure Einstellung, denn die Himmelsherrschaft bricht bald an. Johannes war es auch, von dem der Prophet Jesaja sagt, hört, in der Wüste ruft eine Stimme, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet die Pfade für ihn. Die Frage ist ja, warum predigt Johannes in der Wüste, weit ab von den Gegenden, wo die Leute leben? Also nicht in Jerusalem, ja, wo ein paar Leute unterwegs wären, auch nicht an den großen Handelsstraßen. Nein, er steht hier in der Wüste rum und da predigt er diese Message zur Umkehr. Warum nicht im Tempel in Jerusalem? Die Wüste hat ist ein großes Bild in der Bibel. Die Wüste steht symbolisch für Leere. Also in der Wüste gibt es nicht viel. Da wächst nichts, da ist keiner normalerweise. Und so steht sie auch für die innere Leere, für unseren Rückzug vom Alltagstrubel. In der Bibel symbolisiert die Wüste oft einen Übergangsraum zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen Getrenntsein von Gott und neuer Nähe zu ihm. Die Wüste lädt ein, sich von allem Überflüssigen zu lösen und auf Gott zu fokussieren. In der Wüste ist es, wo Gott sich dem Mose offenbart. Dort verkündigt er zum ersten Mal oder erzählt er dem Mose zum ersten Mal seinen Namen. In der Wüste ist es, wo er sein Volk Israel rausruft aus der Gefangenschaft. Das Volk Israel zieht raus aus der Gefangenschaft durch die Wüste ins gelobte Land. Elia zieht 40 Tage lang durch die Wüste, bis er endlich Gott begegnet am Berg Horeb. Hagar begegnet Gott in der Wüste. David versteckt sich vor Saul in der Wüste. Und auch Jesus zieht sich für 40 Tage zurück in der Wüste, um zu fasten, um zu beten, um Gott zu begegnen, um sich auf seine Aufgaben vorzubereiten. Advent kann für uns eine Zeit sein, wo wir uns bewusst in unsere innere Wüste zurückziehen, wo wir in die Wüste gehen, in die Stille, ins Nachdenken über unser Leben und unsere Beziehung zu Gott. Und die Frage, die sich stellt, ist, wo ist meine Wüste? Wo kann ich Gott ohne Ablenkung begegnen? Wo kann das sein für dich und für mich? Punkt 2, der Ruf zur Umkehr. Advent ist auch ein Ruf zur Umkehr. Advent ist kein Kuschel-Event. Das reimt sich, war aber gar nicht Absicht. Ist mir erst beim Durchgehen aufgefallen, aber ich habe es dann so gelassen. In Matthäus 3 lesen wir, damals trat Johannes der Täufer in der Wüste von Judäa auf und predigte, ändert eure Einstellung, denn die Himmelsherrschaft bricht bald an. Und dann ein paar Verse weiter, in Vers 6 sagt er, sie ließen sich im Jordan von ihm taufen und bekannten dabei ihre Sünden. Als Johannes viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufstelle kommen sah, sagte er, ihr Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, dass ihr dem kommenden Zorngericht Gottes entgeht? Bringt Früchte hervor, die zeigen, dass ihr eure Einstellung geändert habt. Und fangt nicht an zu denken, dass ihr doch die Nachkommen Abrahams seid. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Johannes der Täufer ruft, ändert eure Einstellung, denn die Himmelsherrschaft bricht bald an. Sein Ruf zur Umkehr, griechisch Metanoia, fordert eine radikale Lebenswende. Nicht nur das Bedauern von vergangenen Fehlern, ja, nicht nur, dass wir Schuld bekennen, das auch, aber darauf folgend eine Neuausrichtung des gesamten Lebens auf Gott. Johannes fordert eine Lebenswende, weil das Reich Gottes nahe ist. Und das ist Advent. Advent erinnert uns dran, Gottes Kommen verändert alles. Johannes mahnt die Pharisäer und die Sadduzäer, sich nicht auf ihre Abstammung oder äußere Religiosität zu verlassen. Bringt Frucht, die zeigt, dass ihr euch geändert habt. Vers 8. Johannes' Botschaft ist eindringlich und klar und auch unbequem. Gottes Reich ist nahe, aber es braucht veränderte Herzen, es braucht gelebte Veränderung. Im Buch Jesaja heißt es dazu, sucht Jahwe, solange er sich finden lässt. Ruft ihn an, solange er euch nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg, der Schurke seine schlimmen Gedanken. Er kehre um zu Jahwe, damit er sich seiner erbarmt, zu unserem Gott, denn er ist im Verzeihen groß. Und das gleiche Konzept sehen wir überall in der Bibel. Das sehen wir auch beim verlorenen Sohn. Wer das Geschichte nachlesen will, steht in Lukas Kapitel 15 ab Vers 11. Und da sehen wir eigentlich den ähnlichen Gedanken. Der Sohn, der verlässt seinen Vater, er lässt sich das Erbe auszahlen, er geht in die Fremde und er verprasst dort alles. Er bringt alles durch und am Ende landet er bei den Schweinen und dann erkennt er sein Fehlverhalten. Aber es bleibt nicht nur dabei. Er bereut sein Fehlverhalten, er tut Buße und dann macht er sich auf den Weg zurück zum Vater. Versteht ihr? Er hätte ja auch erkennen können und sagen können, schade Marmelade, jetzt sitze ich hier bei den Schweinen. Das war jetzt echt doof und jetzt bleibe ich hier. Aber er macht sich auf zurück zum Vater. Und der rennt ihm schon entgegen. Umkehr, dazu ruft uns der Johannes auf. Und Umkehr beginnt schon im Kleinen. Ich habe oft den Eindruck, viele von uns, ich auch, wir warten auf den großen Moment, um unser Leben zu ändern. So der Moment, irgendwann werde ich das mal machen. Das nehmen wir uns ja immer bei allem vor, oder? Irgendwann fange ich mal an, Sport zu machen und ein bisschen abzunehmen oder so. Ja, irgendwann fange ich an, ein verändertes Leben zu führen. Wir warten immer auf den großen Moment. Aber Umkehr beginnt schon im Kleinen. Es beginnt mit alltäglichen Entscheidungen. Zum Beispiel, dass wir vergeben, auch wenn uns das schwerfällt, wenn uns jemand Unrecht getan hat. Es beginnt im Kleinen, dass wir destruktive Gewohnheiten durchbrechen, zum Beispiel weniger Zeit mit Ablenkung, mehr Zeit für die Familie, mehr Zeit fürs Gebet, für Gottesbegegnung. Das müssen wir halt irgendwann mal machen, da müssen wir im Kleinen damit anfangen. Dass wir vielleicht den Telefonhörer in die Hand nehmen oder jemanden besuchen und einen längst überfälligen Konflikt klären. Da ist nicht die Zeit irgendwann, da ist die Zeit jetzt. Zweiter Punkt, falsche Sicherheiten erkennen. Es ist wichtig, dass wir falsche Sicherheiten erkennen. Johannes mahnt die Pharisäer, es reicht nicht, Kinder Abrahams zu sein. Ja, die haben sich da auf eine falsche Sicherheit verlassen. Auch wir verlassen uns so oft auf äußere Sicherheiten, oder? Und dann denkt man, ja, wir sind ja schon in Ordnung. Ja? Unser geistliches Leben, das passt ja schon. Ich bin ja ab und zu schon in der Stunde, dann höre ich dem Sven zu und ab und zu spreche ich mein Gebet vorm Essen. Ja? Oder ich gehe ja in meine Kleingruppe, ich gehe ja in meinen Hauskreis. Ja? Und eigentlich sieht es doch so schlecht gar nicht aus. Und wir müssen uns fragen, ja, also gar nichts dagegen, dass ihr in den Gottesdienst kommt, gell? Also nicht, dass ihr jetzt das falsch auffasst, aber wir müssen uns fragen, ja, passt denn die Beziehung zu Gott noch? Bin ich mit ihm noch unterwegs? Habe ich da noch eine Anbindung zu ihm? Ja, wir können nicht einfach sagen, ja, versuche ja immer gut zu handeln. Ich versuche ja immer alles gut zu machen. Das ist nicht der eigentliche Kern. Wir müssen also unsere falschen Sicherheiten erkennen und ja, darüber nachdenken, wie wir denn anders handeln. Advent ist eine Zeit, um das Herz zu prüfen. Bin ich wirklich mit Gott verbunden? Oder bin ich nur äußerlich irgendwie religiös? Drittens, Johannes zeigt diese Dringlichkeit der Umkehr. Das ist eine dringende Sache. Johannes' Bild von der Axt an der Wurzel ist sehr eindringlich. Es gibt einen Punkt, an dem Entscheidungen fallen. Irgendwann muss eine Entscheidung fallen. Weißt, wenn du zum Arzt gehst und der Arzt sagt dir, du musst jetzt dein Leben ändern, sonst hast du nur noch ein halbes Jahr, dann musst du jetzt dein Leben ändern. Und nicht immer ein Vierteljahr. Oder immer halbe Jahr, da ist zu spät. Und genau so ist es bei diesem Aufruf von Johannes. Genau diese Dringlichkeit steckt auch im Advent. Jetzt ist die Zeit, umzukehren und sich neu auszurichten. Jetzt. Advent ist keine Zeit des Stillstands oder der Selbstzufriedenheit, sondern eine Zeit, um aktiv auf Gott zuzugehen. Und Umkehr mag unbequem sein, aber es bringt neue Freude. Und es bringt wahre Erneuerung. Gott wartet schon mit offenen Armen. Die Frage ist, lassen wir uns zur Buße und zur Umkehr rufen? Punkt 3. Für die es interessiert, 4 Punkte habe ich. Johannes fordert seine Zuhörer in Vers 8 schließlich auf, bringt Früchte hervor, die zeigen, dass ihr eure Einstellung geändert habt. Das ist eine klare Aufforderung. Wahre Umkehr, von der ich gerade geredet habe, bleibt nicht unsichtbar. Sie zeigt sich in unserem Handeln und in der Art, wie wir mit anderen Menschen, mit Gott und mit uns selber umgehen. Glaube, der keine sichtbare Veränderung in unserem Leben bewirkt, bleibt leer. Man könnte auch sagen, Glaube zeigt sich in guten Taten. Sie sind natürlicher Ausdruck eines erneuerten Herzens. Das heißt aber auch, dass diese Taten im Letzten eben nicht unser Verdienst sind. Wir können die nicht machen, wir können nicht verfügen, sondern es ist das Wirken von Jesus in und durch uns. Jesus sagt im Johannesevangelium, Kapitel 15, Vers 5, ich bin der Weinstock und ihr die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts bewirken. Das ist Jesus, der diese Frucht letztlich hervorbringt. Frucht entsteht also durch die enge Verbindung mit Jesus, durch ein Leben, das von seiner Liebe und von seiner Wahrheit geprägt ist. Es sind also nicht unsere Taten, die uns retten, sondern unsere Errettung, die diese Taten in uns verursacht. Das ist ein komplizierter Satz, ich sage den nochmal. Das sind nicht unsere Taten, die uns retten. Nicht unsere Taten, nicht das, was wir Gutes tun, bringt uns in den Himmel. Sondern dass Jesus uns gerettet hat, bewirkt, dass Früchte, dass gute Taten in unserem Leben wachsen. Und Paulus greift diesen Gedanken im Galaterbrief auf und er verdeutlicht ihn schließlich mit ganz konkreten Beispielen. Ja, was sind jetzt diese guten Taten? Was sind diese Früchte? Da heißt es in Galater 5, Vers 22, doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dagegen hat das Gesetz nichts einzuwenden. Da wird uns also ganz konkret vor Augen gemalt, welche Früchte ein Leben mit Jesus also hervorbringt. Was sind denn diese Früchte? Und wenn wir verstanden haben, dass diese Früchte eine Konsequenz aus unserem Leben mit Jesus, aber keine Voraussetzung für ein gottgefälliges Leben sind, dann verstehen wir auch, was der Jakobus meint, wenn er in seinem Brief schreibt, Jakobus 2, Vers 17, genauso ist es mit einem Glauben, der keine Werke aufweist. Für sich allein ist er tot. Ich will gar nicht behaupten, dass ich jetzt da die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Ja, das kommt so ein bisschen von oben runter. Ja, das sind die Aufgaben, das sind die Sachen, die wir machen müssen und hin und her. Ich predige ja hauptsächlich, ich weiß nicht, manchmal sage ich das, gell, für mich selber. Also ich sitze ja da bei so einer Predigtvorbereitung und überlege mir, was sagt mir der Text? Und ich bin dann bei weitem nicht perfekt. Also hier werden Dinge aufgezählt, da habe ich selber auch zu kämpfen. Ja, also Geduld ist zum Beispiel eine Frucht, sagen wir mal, da ist Potenzial nach oben bei mir. Ja, oder weiß ich nicht, Freundlichkeit manchmal. Ich versuche schon freundlich zu sein, aber ja, weiß ich nicht. Da kann man überall noch wachsen. Aber es ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Was bedeutet das jetzt für uns heute? Ganz konkret, Früchte der Umkehr zu bringen. Ja? Weil das sind ja dann doch relativ allgemeine Formulierungen irgendwo auch. Es kann sich unterschiedlich ausdrücken. Ich habe mal ein bisschen nachgedacht, okay, wo zeigt sich das sonst noch? Zum Beispiel in Beziehungen. Umkehr zeigt sich, wie wir mit anderen umgehen, habe ich vorher gesagt. Das zeigt sich einfach darin, ob wir Vergebung anbieten zum Beispiel. Selbst wenn uns das schwerfällt. Das ist so wichtig, ja, diese Vergebungsbereitschaft, weil sonst gehen wir einfach unter. Dann bleibt es einfach an uns haften und dann nehmen wir das immer mit und wir werden bitter darüber. Und Jesus will uns davon befreien. Es zeigt sich darin in der Beziehung zu anderen, ob wir zum Beispiel Leuten, die in Not sind, nicht nur Mitleid spenden, sondern konkrete Hilfe anbieten. Oder es zeigt sich in unserem Lebensstil, in unseren Prioritäten. Umkehr bedeutet, Gott in den Mittelpunkt zu stellen und sich von falschen Sicherheiten und Gewohnheiten zu lösen. Zum Beispiel, dass wir unseren Besitz reflektieren und überlegen, welche Rolle nimmt denn Besitz ein in unserem Leben? Das haben wir vorher auch gehört. Wer ist dein Gott? Wer ist derjenige, der König, der in dir das Sagen hat? Ist es Bitterkeit, ist es Besitz, ist es Erfolg, ist es gesehen werden? Was ist in meinem Leben an erster Stelle? Wem gebe ich die Priorität oder was gebe ich die Priorität? Und dann können wir uns auch überlegen, okay, wo steht da Gott in unserem Leben? Und welche Rolle nimmt er denn ein? Und das zeigt sich auch an unserem Verhalten, ne? Das zeigt sich eben an den Früchten. Wo ist Gott in deinem Leben? Wo drückt sich Glaube aus irgendwo? Es zeigt sich auch in einem Umgang mit Herausforderungen. Ja, Geduld, Sanftmut, Selbstbeherrschung, auch in schwierigen Situationen. Reagiert man auf Provokationen mit Ärger oder sucht man bewusst mit Gottes Geist nach Lösungsansätzen? Wie gesagt, das soll nicht von oben runter sein. Das ist was, was ich mir selber auch sage. Frucht zu bringen ist auf jeden Fall der sichtbare Beweis für echte Umkehr und für gelebten Glauben. Und es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern darum, Gottes Wirken in unserem Leben Raum zu geben und andere daran teilhaben zu lassen. Advent ist die Gelegenheit, unser Leben zu prüfen und konkrete Schritte zu gehen für Gott, für uns selbst und für die Menschen um uns herum. Viertens, Advent ist auch die Vorbereitung auf das Kommen von Jesus. Johannes weist auf jemand Größeres hin, auf jemand Größeren hin. Nämlich auf den Messias. Kapitel 3, Vers 11 heißt: Ich taufe euch zwar mit Wasser aufgrund eurer Umkehr, aber es wird einer kommen, der mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal gut genug, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Advent heißt Ankunft. Da kommt jemand an. Und dem gedenken wir. Einerseits Ankunft von Jesus vor 2000 Jahren. Wir denken an die Geburt von Jesus Christus vor gut 2000 Jahren in Bethlehem, in diesem Stall, in der Krippe. Und andererseits machen wir uns aber auch bewusst, Jesus kommt mal wieder. Und zwar in Herrlichkeit. Die Botschaft von Johannes dem Täufer richtet sich an uns als Menschen in dieser Zwischenzeit, zwischen der Geburt von Jesus und dem Wiederkommen von Jesus. Das ist die Botschaft, die uns heute gesagt wird. Advent ist eine Zeit der inneren Vorbereitung, in der wir unsere Herzen für Jesus öffnen und unser Leben auf sein Kommen ausrichten. So wie es Jesaja bereits angekündigt hat und der Johannes später aufgegriffen hat. In Jesaja 40, ab Vers 3 heißt es: Hört, in der Wüste ruft eine Stimme. Bahnt Jahwe einen Weg, baut eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Alles Zerklüftete soll zur Ebene werden und alles Hügelige flach. Denn offenbaren wird sich die Herrlichkeit Jahwes und alle Menschen werden es sehen. Jahwe selbst hat das gesagt. Geht es jetzt darum, dass wir den Schwarzwald einebnen und das Rheintal auffüllen? Nee, natürlich nicht, ja. Vielmehr geht es darum, dass die Vorbereitung auf Jesus erfordert, dass wir Hindernisse ausräumen, Hindernisse in unserem eigenen Leben. Dass vielleicht Stolz oder Sünde oder Gleichgültigkeit, die wir aus unserem Leben ausräumen sollen. Denn Jesus selber hat angekündigt, dass er wiederkommen wird. Im Johannesevangelium lesen wir die Worte von Jesus: Lasst euch nicht in Verwirrung bringen. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt. Ich gehe jetzt voraus, um dort einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich dann alles vorbereitet habe, komme ich zurück und werde euch zu mir holen, damit auch ihr da seid, wo ich bin. Das ist eigentlich eine schöne Einladung. Das ist kein bedrohliches Szenario. Das Wiederkommen von Jesus ist keine Bedrohung, sondern ein Versprechen, voller Freude, voller Hoffnung. Für die, die bereit sind natürlich. Und wie bereiten wir uns darauf vor? Nicht durch äußeren Stress und Konsum. 3,5 Wochen noch bis Weihnachten, gell? Sondern durch eine bewusste Ausrichtung auf Jesus. Umkehr, Veränderung, Sehnsucht nach seiner Gegenwart. Weißt, stell dir mal vor, es kündigt sich Besuch bei dir an. Es soll jemand kommen, jemand Berühmtes, jemand, den du vielleicht verehrst, den du liebst, den du total toll findest, vielleicht eine wichtige Person oder so, wo du dich voll freust, dass die mal in dein Haus kommt. Ja, wie wirst du darauf reagieren? Ja, es wird auf jeden Fall, oder? Es wird auf jeden Fall ein guter Braten gemacht, alles wird hergerichtet, man zieht sich schick an, ja, alles wird vorbereitet. So ein bisschen so wie bei Weihnachten. Alles muss perfekt sein, alles muss glänzen, ja. Und das ist auch ein bisschen Generationsfrage und so, wie man sich da jetzt genau drauf vorbereitet. Also meine Mutter sagt schon immer, sag der Oma ja nicht zu früh, dass du kommst, weil sonst sputzt sie die ganze Woche und so berühmt bin ich gar nicht, gell. Aber so ist es ja bei uns. Im Advent ist eine Zeit, in der wir uns genau so auf die Ankunft vorbereiten, auf die Ankunft von Jesus. Und deshalb ist ja der ganze Stress. Und wir putzen und dann kauft man bei Lidl noch die super Angebote mit dem leckeren Essen ein. Und ich weiß nicht, was ihr so macht. Also Essen finde ich toll. Und man sucht sich schon die Klamotten raus und man, alles bereitet man vor. Aber darum geht es ja eigentlich gar nicht. Es geht nicht um ein perfekt geschmücktes Zuhause oder einen perfekten Braten oder die teuersten Geschenke. Jesus ist nicht so eine anonyme, berühmte Persönlichkeit, für die ich jetzt alles perfekt vorbereiten will. Nein, Jesus ist doch dein liebender Vater. Jesus ist doch unser Bruder, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Matthäus 12, Vers 49. Und keine Ahnung, wie es bei euch jetzt familiär zugeht, ja, wenn Verwandtschaft kommt. Aber wenn ich jetzt zu meiner Schwester komme, dann erwarte ich nicht, dass die ja Woche vorher schon putzt und Geschenke packt und, keine Ahnung, den Braten vorbereitet. Ich habe da keine Erwartung an Äußerlichkeiten. Und so ist es auch bei Jesus. Du musst nicht alles perfekt können oder tun. Dein äußeres Verhalten als Christ muss nicht perfekt sein. Jesus will einfach dein Herz, und zwar so, wie es ist. Und vielleicht gibt es hier tatsächlich Dinge, die aufgeräumt werden müssen. Unversöhnlichkeiten, Sorgen, die dich belasten, Gewohnheiten, die dich von Gott fernhalten. Aber all das dürfen wir doch getrost zu ihm bringen. Jesus will uns helfen, aufzuräumen. Der erwartet nicht, dass wir aufräumen, damit er kommt, sondern er kommt, um mit uns aufzuräumen. Wir dürfen das alles zu ihm bringen, denn Jesus weiß doch, dass wir das selber alles gar nicht schaffen können. Er sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Er selber will uns helfen, aufzuräumen und alles vorzubereiten. In Philipper 2, Vers 13 steht dazu ein richtig cooler Vers. Da heißt es, denn Gott bewirkt den Wunsch in euch, ihm zu gehorchen, und er gibt euch die Kraft zu tun, was ihm gefällt. Ist ja ein Hammervers, oder? Gott bewirkt in uns den Wunsch, das zu tun, was ihm gefällt, und er gibt uns auch die Kraft dazu. Wir müssen uns gar nicht so den Stress machen. Und vielleicht spürst du auch so eine Sehnsucht, Jesus besser kennenzulernen oder neu anzufangen. Advent ist eine Einladung. Lass Jesus kommen, nicht nur in die Welt, sondern auch in dein Leben. Und genau deshalb möchte ich dich heute einladen, diesen Moment zu nutzen, um Jesus bewusst dein Herz zu öffnen. Das vielleicht wieder neu zu öffnen. Vielleicht spürst du, dass Gott dich in einem Punkt zur Umkehr ruft. Dass es was gibt, das du loslassen musst. Oder was gibt, das du neu ordnen solltest. Vielleicht möchtest du Gott bitten, in einem Bereich deines Lebens mehr Raum zu bekommen. Oder vielleicht möchtest du einfach sagen, Herr, ich bin bereit, dich zu empfangen. Zum ersten Mal oder mal wieder. Wir werden eine Zeit des Gebets haben. Und du kannst gern in der Stille beten. Du kannst auch einfach nur still sein, wie du das möchtest. Ich lade dich aber auch ein, wenn du das willst, die folgenden Worte in deinem Herzen mitzusprechen. Die kommen jetzt auch gleich an der Leinwand, das Gebet, das ich sprechen werde. Und ihr könnt gern sitzen bleiben dazu. Und ich bete laut und ihr dürft gerne leise mitbeten, wenn ihr das wollt. Herr Jesus, ich danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist, um Licht in unsere Dunkelheit zu bringen. Ich weiß, dass ich oft nicht so lebe, wie es dir gefällt. Vergib mir, wo ich dich aus meinem Leben ausgeschlossen habe. Ich möchte, dass du Platz in meinem Herzen hast. Hilf mir, mein Leben so zu gestalten, dass es dir gefällt. Zeig mir auch, wo ich umkehren muss und schenk mir die Kraft dazu. Ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen, heute und jeden Tag. Ich will bereit sein, wenn du wiederkommst. Amen.
Vielen Dank, Sven. Du bist jetzt eingeladen, mitzusingen, wie es der Sven gerade auch gesagt und gebetet hat. Wie soll ich dich empfangen?